SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander. Ein ganz herzliches Willkommen hier aus Burgdorf im Kanton Bern. Wir sitzen in der Gabenbeiz neben der imposanten Emmental-Arena, wo in einer Woche dann Männer mit Kraft und Geschicklichkeit miteinander kämpfen. Das eidgenössische Schwing- und Älplerfest geht am nächsten Freitag los. Es ist der grösste Sportanlass in der Schweiz. Schwingen ist auch sicher ein Thema, wo wir in der nächsten Stunde werden darüber reden. Meine Gäste sind Frida Habegger, geboren 1931, aufgewachsen auf einem Bergheimetli im Heimisbach mit 10 Geschwistern. Später hat Frida Habegger geheiratet und eine riesige Familie mit 9 Kindern gemanagt. Frida Habegger schreibt auch Geschichten auf Mundart und mit ihren Büchern gibt sie immer wieder Lesungen. Der Beat Gehrig ist heute sicher unser Mann in Sachen Schwingen. Er war selber ein aktiver Schwinger. Er hat sich auch auf Verbandsebene engagiert und ist dieses Jahr im Organisationskomitee des Eidgenössischen. Der Beat Gehrig ist gelernter Zimmermann, er ist geheiratet, hat 2 Söhne, die beide auch schwingen. Ganz herzlich willkommen Sie beide, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich muss sagen, beim Vorbereiten von dieser Sendung ist etwas passiert, was, glaube ich, noch nie passiert ist. Ich habe Frida Habegger telefoniert und habe gesagt, ja eben, der andere Gast ist dann vermutlich der Beat Gehrig. Dann haben sie gesagt, ja, der ist ja mit mir verwandt. Aber ich glaube, sie haben gar nicht so viel Kontakt gehabt miteinander. Frau Habegger, wie ist jetzt das mit dieser Verwandtschaft?
Sie haben eine ganz grosse Verwandtschaft. Und dann haben wir, also mein Vater hat 14 Geschwister gehabt. Und dann haben wir Cousine und Cousin ein bisschen gekannt, aber nicht nur ihre Kinder.
Ja, verständlich, oder? Also, ja. Mhm. Und Sie, ja. Herr Gehrig, also Sie haben, Frau Habegger, wahrscheinlich schon gewusst, dass es die gibt, oder? Aber
das ist ja so, aber persönlich haben wir einander eigentlich nie getroffen. Das hätte auch nicht so sein. Aber ich habe von Frieden Habegger viel gehört und eigentlich ja, schade gefunden, dass wir einander nie haben. Und jetzt die Sendung freue mich, dass wir da zusammen eben ein bisschen unterhalten können.
Was meinen Sie, Frieda Habegger? Was hat er denn echt schon von Ihnen so gehört?
Ja, das weiß man nie, was da ist.
Also nur gut.
Gut, das werden wir dann noch ein bisschen, wir dann sicher noch ein bisschen genauer darüber reden. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass jetzt der Anlass gegeben hat, dass Sie einander einmal noch ein bisschen näher kennenlernen können.
Das ist sehr schön, ja.
Ich habe gesagt, wir sitzen hier in der Gabenbeiz. Und man muss sagen, das ist ein sehr imposantes Festgelände, wo wir uns befinden. Es hat gerade nebendran, Herr Gehrig, sind wir vorne die sogenannten Lebigpreise anschauen. Und mich hat natürlich der Muni total fasziniert.
Das ist so, das ist ein rechter Koloss, ein stolzer Bursch.
Ein Riesenviech.
Nach Sonntag wird in die Arena einmarschieren und sicher nicht nur die Schwinger, sondern auch die Zuschauer begeistern.
Es hat noch andere Tiere, es hat auch noch Ross und Rind. Für wer sind denn die? Also es ist einfach der Zweite und der Dritte und so weiter, die kommen dann...
Es ist so, dass einfach der Sieger, der ist fast verpflichtet, dass er den Muni muss nehmen. Aber nachher die anderen Preise sind frei. Es kann also jemand nachher, der Zweite wird, auswählen, aber im Gabentisch etwas abholen oder eben auch ein lebendes Tier, entweder ein Ross oder eben ein Rind.
Sie haben vorhin gesagt, wo wir das, Sie sind den Muni schnell anschauen. Das sind ja sehr wertvolle Tiere. Und da ist also auch jemand in der Nacht jetzt dort, der die dort bewacht, kann man sagen, oder?
Das ist so, die sind rund um die Tour bewacht. Einerseits durch den Tag der Familie Bichsel mit seinen Helfern und durch die Nacht ist sonst jemand da, der nonstop zu denen schaut. Weil ich denke, es ist für die Tiere auch eine ungewohnte Situation, jetzt hier in Burgdorf in diesem Stall zu sein. Und dort denke ich, ist das angebracht, wenn die wirklich betreut sind und dass man denen einen guten Aufenthalt und bieten das Wort auf die 14 Tage, die Sie jetzt schon da sind.
So ein bisschen im Hotel sind Sie.
Genau, ja.
Frieda Habegger, sind Sie auch schon schauen? Der Muni?
Ja.
Das war auch Ihr Eindruck.
Ja, ist wunderbar schön gepflegt. Ich habe ihn ein bisschen gestreichelt.
Hat sie keine Angst gehabt? Also, das ist wirklich, also ich habe ja mit gebührendem Abstand geschaut.
Also ich gehe schon noch zwischen ihnen. Also ein Mäuerli gewesen, oder was? Nein, es ist ein wunderbares Tier, aber auch die Kühe. Es ist gewaltig. Und sie gehen am Morgen oben mit diesen Kühen spazieren. Dann. Gell?
Hast ja, du also gesagt, das so, sie ja? gehen ein laufen mit denen, und das ist sicher gut, dass sie ein bisschen Bewegung haben.
Ja, aber wie, also wie muss ich mir das vorstellen? Also sind die alle alleine, oder wie geht man denn mit denen spazieren?
Ja, ich glaube, trotzdem gehen sie reiten, die zwei grösseren, und mit dem Pferd tun sie ja, wirklich als Hälfterli nehmen, mit denen ein bisschen laufen. Das geht auch darum, dass sie eben dem nächsten Wochenende gewöhnt sind, und dass sie sich eben wirklich gut verhalten in der Arena, und dass vor allem auch kein Unfall passiert, weil das ist ein Tier, das ist unberechenbar, und dann müssen die geschult sein mit dem Besitzer oder mit dem, was er tut, vorführen. Das ist sehr wichtig, dass die ein Vertrauen können aufbauen zueinander, und eben, ja, dass das wirklich nach der nächsten Wochenende eine gute Falle macht.
Mhm. Herr Gehrig, Sie sind ja jetzt, nehme ich an, seit Monaten da am Planen, also das, oder wahrscheinlich sogar ja, seit Jahren, all drei Jahre ist ja dann das Eidgenössische. Man hat ja wahnsinnig viel müssen machen da in Burgdorf. Zum Beispiel zwei Brücken hat ja die Armee müssen bauen. Was ist jetzt mit diesen Brücken? Sind die, wenn das Eidgenössisch vorbei ist, nimmt man die wieder weg? Oder was passiert?
Ja, die kommen wieder weg. Natürlich nicht zuerst, weil sonst haben sie ein Problem, dass sie das Material, das hier alles ist, gar nicht mehr fortnehmen. Das ist sicher etwas vom Letzten, das man zurückbauen. Aber das ist ja so, das muss hier wieder alles hergestellt werden, wie es vorher war. Also das ist hier... Der Schach ist total landwirtschaftsorientiert. Das ist unsere Pflicht, das wieder so abzugeben am Schluss. Dass das nächste Jahr wirklich wieder voll Landwirtschaft kann produziert werden.
Aber wahrscheinlich hat man jetzt da immer ein bisschen verfolgen, wie das aufgebaut wird. Ich weiss nicht, Frau Habegger, haben Sie das ein bisschen mitbekommen, dass da in diesem Burgdorf langsam ein bisschen das Schwingfieber ausbricht? Oder?
Ich habe einfach gewusst, dass das da stattfindet, aber sonst haben wir nichts irgendwie damit befasst.
Also Sie sind nie schauen, mal so ein bisschen, wie weit es schon ist?
Nein.
Ja, ich glaube, da muss jemand schon ein bisschen Fan sein, dass sie wirklich da sind, schauen kann. Aber ich kann vielleicht grundsätzlich sagen, ich habe das Gefühl, dass sie momentan relativ hart hatten, bis wirklich die Leute begeistert wurden. Es ist natürlich durch die Medien und alles, was letztes Jahr gängig präsenter war, habe ich jetzt schon das Gefühl, kutzeln es auch fast jeden Emmentaler ein bisschen. Dass er dann vielleicht einmal ankommen will, oder zumindest im Fernsehen das Fest noch anschaut.
Aber etwas würde mich noch interessieren. Man redet jetzt natürlich immer vom Schwingen, eben in dieser grossen Emmental-Arena. Da haben, wie viele Leute haben drin Platz? 50?
52'000.
52'000 Leute hätten also drin Platz. Dort innen wird geschwungen, aber es gibt ja noch andere Sportarten, wo man nämlich nicht so viel darüber redet. Hornussen zum Beispiel und das Stein.
Steinstossen, ja.
Genau. Wo haben die ihre Wettkämpfe?
Also Steinstossen ist hier unmittelbar hier vor Ort, wird das stattfinden. Und nachher vom 83,5 Kilo, also vom unspunnen Stein, kommen die fünf Besten noch ins Finale. Die haben nach dem Sonntag Nachmittag die Möglichkeit, dort hier noch zwei Stösse zu absolvieren und ihren König auszukoren. Und das Hornhausen, das ist in Kernerried, wird das stattfinden. Das ist hier ein bisschen weiter dann, aber die haben gleich ihre Anerkennung, dass sie noch am Samstag hierher kommen und die Rangverkündigung hier, ich glaube, wenn ich richtig orientiert bin, in diesem Festzelt stattfindet, dass sie auch so eine Zugehörigkeit haben zu uns nachher.
Was gönnt man jetzt dort? Also da ist ja kein Muni. Also, was haben die für Preise?
Im Hornhaus ist es ein bisschen anders geregelt. Dort ist es so, dass sie nicht jedem Einzelnen dürfen Preis abgeben. Das ist dort begrenzt. Ich glaube, auf 4-5 Einzuschlägerpreise, also sie dürfen abgeben. Sie können auch Kränze gewinnen, auch die 18% Maximum, wie man im Schwingen auch gewinnen kann. Und auch eine Mannschaft bekommen, glaube ich, noch etwas. Aber sonst ist der Tier schon so, dass sie weniger Preise gewinnen können, als jetzt im Schwingen.
Also die Rinde, eben Ross und eben der Muni, den wir jetzt vorher schnell sind schauen, das ist der Schwinger vorbehalten.
Das ist ja so. Auch die Steinstösser, ich glaube, es sind 110 Leute sind angemeldet, auch die haben im Gabentisch ein Preis zu gut am Schluss. Die kann einfach rauslesen. Das wird noch einen speziellen Gabentempo geben für sie. Aber das ist sicher nicht in dem Ausmaß wie bei den Schwingern. Aber ich denke, es ist schon der grösste Aufwand für etwas Eidgenössisches zu kommen, hat man schon im Schwingen. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen hier. Also ich werde nicht irgendwie jemand anderen... Nein, es ist einfach die Tatsache, dass im Schwingen das Level einfach am höchsten ist, dass man hier teilnehmen kann.
Frieda Habegger, wir sind jetzt im Emmental und natürlich wissen da alle, was Schwingen ist. Aber wir haben auch Leute, die uns zuhören in verschiedenen Städten, die vielleicht noch nie gehört oder die sich vielleicht nicht so genau vorstellen können. Wie würden Sie jetzt jemandem beschreiben, was ist Schwingen?
Das ist noch schwierig. Das ist einfach ein Kräftemessen.
Ein Zweikampf.
Ja, ein Zweikampf. Ja.
Und was hat man sagt an? Wie würden Sie das beschreiben? Es ist eine spezielle Kluft.
Das könnte Beat besser erklären.
Aber ich würde eben gerne, dass Sie, es ist interessanter, wenn Sie es sagen, weil quasi nicht als Fachfrau. Wie würden Sie es beschreiben?
Was hat er jetzt gefragt?
Was sagt die Anlegung?
Ich einfach die Hose haben müssen. Die ist unheimlich stark sein. Wir sind auch die 100 Kilo müssen dran haben und lüpfen und das rumschlenken. Aber sonst weiß ich nicht viel. Die Edelweiss-Hemmli, das gefällt mir. Ich kann nicht viel sagen über die Schwingen.
Ich glaube, die Hosen haben ja einen speziellen Namen, Herr Gehrig. Da können Sie jetzt uns ein bisschen aushelfen.
Ja, das sind Schwinghosen, die aus Zwilch hergestellt sind, mit einem Gurt, das ist schon so, wie Frieda sagt, wo etwas müssen aushalten. Sonst könnte man die gar nicht brauchen für das. Und zum Tenue kann man sagen, dass es grundsätzlich zwei Tenue gibt. Einerseits Tennenschwinger, die dunkle Hosen und eben ein Edelweiss-Hemmli oder sonst ein dunkles Hemmli anhaben. Und Turnschwinger, die total weiss angelegt sind, also weisse Hosen und ein Ärmelibli, also ein T-Shirt tragen zum Schwingen. Das sind die zwei Ausrüstungen, die wir kennen im Schwingen.
Frieda Habegger hat ja vorhin gerade das Stichwort gesagt. Sie hat gesagt, ja, das muss ein fester Stoff sein, weil die müssen da die 100 Kilo umschwingen. Und das ist ja so ein bisschen so. Man stellt sich immer den Schwinger vor, 1,95 irgendwie, eben 100 Kilo Mann. Wie wichtig ist das, also die Mass beim Schwingen?
Ja, das ist sicher ein wichtiger Faktor. Weil es ist so, wenn man schwingen will, muss man eine gewisse Postur mit sich bringen, wenn man ja, wirklich erfolgreich sein. Aber es gibt natürlich auch geringere Schwinger, oder vor allem junge Schwinger, die noch nicht, es hat ja da zwei 16-Jährige, die teilnehmen können, die sind noch nicht ausgewachsen. Wenn ich an mir denke, ich bin mit 16 Jahren etwa 5 cm kleiner gewesen als heute. Und natürlich auch viel leichter, aber das ist eine andere Geschichte. Aber man muss es realistisch sehen. Wenn man wirklich Schwingerkönig werden will, muss man auch schon eher gegen 1,90 m sein und bei 100 Kilo rum. Aber wie gesagt, die jungen Schwinger, die arbeiten an ihren Körper, das Training und alles, die können ja viel erreichen. Das ist nicht gesagt, dass ein kleiner Schwinger nicht schwingen und Erfolg haben. Das ist im Gegenteil, es ist für jemanden, der ganz gross ist, gegen einen kleinen Schwinger, der kräftig ist, auch nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht.
Mhm. Was haben Sie so für einen Eindruck, Frieda Habegger, von diesen Männern? Kästen? Ja.
Die Frage hat mich so Sachen. Also. Ja. Die Bringer, die sind natürlich glättig, wendig. Und die anderen, das sind einfach flotte Männer. Und viel Kraft viel. Und viel Familie. Ich bin eben gehockt, vor ich beim Kaffee. Ja.
Das ist so ein Schwinger, der vielleicht nicht so die Postur hat, muss einfach mit der Schnelligkeit und mit der Technik und mit dem Geschick etwas machen. Und einen grossen, kräftigen Schwinger haben mehr Postur und Kraft dazu einsetzen. Aber ich denke, das ist eben das Spezielle am Schwingsport, dass man einfach nur eine Kategorie hat und eigentlich theoretisch der Grösste mit dem Kleinsten müsste zusammengreifen. Das ist alles möglich.
Etwas, was ja sehr eindrücklich ist, ist ja immer am Schluss von diesen Kämpfen, dass der gewonnen hat, tut ja am anderen, sag mal, wegputzen, kann man sagen, oder weg, so wegwischen. Das ist eigentlich eine Geste vom Respekt. Also ist Respekt etwas ein wichtiger Wert von der Schwinger, würden Sie sagen?
Ja, das ist sehr wichtig. Ich glaube, vor dem Kampf tut man einander auch Salü sagen, wie man Schwingersprache sagt. Und dann ist der Kampf, und da ist man wirklich findet gegeneinander. Und wenn der Kampf fertig ist, egal wie er ausgeht, gibt man einander wieder die Hand. Und wenn es einen Sieger gibt, tut eben der Sieger dem Verlierer das Abmehl von der Schulter putzen. Das ist ein bisschen eine Anstandssache. Und nachher ist man wieder Freund nach dem Kampf.
Gibt es noch andere Werte, die Sie würden sagen, die man so mit dem Schwingen will, überbringen will? Jetzt also eben vielleicht der Respekt natürlich vor dem Gegner?
Ja, die ganze Zusammengehörigkeit, die im Schwingsport herrscht, ich glaube, das ist einzigartig. Ja, jetzt in meinem Ressort ist ein Mann, der vom Eishockey ist. Und er ist jetzt recht in Staunen gekommen, ein paar Mal, wie wir uns verhalten oder organisiert sein. Hat mich persönlich gleich gefreut, dass das so rübergekommen ist, dass wir gar nicht so schlecht arbeiten, wie manchmal Leute das Gefühl haben.
Also, die haben das Gefühl, die im Eishockey könnten noch etwas lernen von den Schwingern.
Ja, das habe ich jetzt nicht so gesagt, aber die machen sicher auch einen rechten Job, aber vielleicht einfach nicht gleich.
Mhm. Wie ist das jetzt eigentlich? Das ist wirklich ein riesen Anlass da. Sie haben mir vorhin gesagt, wir erwarten über 200'000 Leute am nächsten Wochenende in Burgdorf. Jetzt hat es ja auch Kritik gegeben. Oder? Es hat geheiss, ja, aber der Anlass, das war ja früher mal einfach so ein Schwingfest gewesen, und jetzt ist das so ein Mega-Event und da gehen ja, vielleicht halt auch gewisse Werte, eben wie Bescheidenheit, die vom Schwingen wichtig war, das geht irgendwie verloren. Ist das Ihnen auch eine Sorge? Oder wie sehen Sie das, Herr Gehrig?
Ja, Sorge ist sicher nur in dem, dass vielleicht das Wetter uns einen Streich spielen könnte. Aber sonst ist es einfach ist im Moment so populär zu schwingen. Und klar hat man das vielleicht, das Umfeld der Arena, hat man vielleicht ein bisschen steuern und das ein bisschen kleiner gestalten. Aber andersdals, wenn dann gleich so viele Leute kommen, was macht man denn? Und dann ist man vielleicht froh, wenn man eben die Infrastruktur so aufbaut, wie man annimmt, dass Leute hierher kommen. Weil es ist noch schwierig, jemanden zu Zürich auszusagen, kann mit der Joni in Semmental das Schwingfest. Ich denke, das muss man ein bisschen geschehen und muss sich einfach so darauf vorbereiten, wie die Situation ist. Und dann, ich glaube, das ist vom OK einfach die Bedingung oder die Voraussetzung, dass man das hat angeschaut hat.
Frau Habegger, haben Sie schon beschlossen, ob Sie kommen oder nicht?
Nächste Sonntag. Ja, das habe ich schon beschlossen.
Und wie ist der Entschluss?
Ich glaube nicht, jetzt bin ich heute da. Mhm.
Also ist es dann zu gross?
Ja, aber auch das ganze Areal gesehen und es ist interessant, es hat mich ganz hart beeindruckt. Mhm. Und wie schön, dass auch da mit diesen Milchkannen und diesen Sonnenblumen geschmückt ist und das beim VIP zählt, dass es heisst Trüberbuben. Und nicht irgendein englisches Wort, einfach so viel Liebes und Schönes ist da geplant und gemacht worden.
Also man hat viel Wert auf Tradition gelegt, eigentlich. Ja. Wie ist das gewesen, Frieda Habegger? Sie kommen aus einer grossen Familie, habe ich gesagt, ein Haufen Geschwister. Die hat jetzt einer von ihren Brüdern auch geschwungen, zum Beispiel.
Ein Bruder seiner Söhne hat auch geschwungen.
Aber von ihren Geschwistern, dort hat niemand geschwungen, wo sie aufgewachsen sind?
Nein.
Wie ist das nicht ihm gewesen, oder?
Das haben wir gar nicht gekannt als Kind. Wir sind neben aussen gewohnt und hat dort gewerkt und dort gelebt. Es war komplett ein anderes Leben, als man heute lebt.
Und bei Ihnen, Beat Gehrig, wie sind Sie zum Schwingen gekommen? Sie waren 6 Kinder daheim, ich glaube 4 Buben.
Ja.
Und alle geschwungen.
Ja, schlussendlich schon. Das ist bei uns daheim ist nicht weit oben, es war aber ein Kälbeschwingen. Und da ist der älteste Bruder von mir, der Ueli, ist dort an die Kälbe gegangen und dann hat irgendwie den Virus gepackt. Dann ist das einfach gerne weitergegangen, bis fast die ganze Familie schwingverrückt war. Ich kann es nicht so sagen, aber dass wir einfach nachher alle geschwungen haben. Und das hat sich noch auf den Schwager von einer Schwester, also der Mann von einer Schwester, ist auch Schwinger gewesen. Und jetzt ist schon die nächste Generation, die da voll dabei ist. Und das geht jetzt so weiter.
Gibt das manchmal ein Problem? Also wenn jetzt alle in der Familie schwingen, oder? Das ist ja ein bisschen Wettbewerb. Da schaut man immer, diese ist besser. Oder ist das, geht das gut so aneinander vorbei?
Nein, ich glaube, wir haben nie Missgunst gehabt. Wir haben gerne einander geholfen, wo wir können. Und klar hat es einem vielleicht manchmal gewurmt, der andere ist besser gewesen. So, aber das war nicht ein Problem gewesen. Nein, da hat man schon zusammen gearbeitet. Wir haben zusammen ins Training, haben zusammen trainiert. Und das wäre es gar nie Sinn, dass wir da irgendwie gegeneinander sein können. Ich denke, das fängt schon im Vereinsleben an. Oder hier schaut man, dass sie wirklich miteinander gehen und nicht gegeneinander, weil sonst kommt es sowieso nicht gut.
Etwas haben wir ja vorhin noch miteinander besprochen, als wir da die Erlebungspreise sind schauen, dass sie gesagt haben, in ihrer aktiven Zeit ist das für sie nicht attraktiv gewesen, so ein Erlebungspreis, weil sie keinen Bauernhof hatten. Was haben Sie denn einmal mit heimgenommen?
Ja, ich habe jetzt mehr Stabellen heimgenommen, ein paar Glocken, aber ich habe nicht unbedingt viele Glocken heimgenommen, weil ich eben gewusst habe, dass ich sie nicht brauchen kann, weil ich nicht Bauer bin. Aber daheim, wo wir eigentlich noch alle 4 daheim gewohnt sind, war das Bauernhaus recht voll mit Schwingpreisen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mutter vielleicht nicht unglücklich war, wenn man nachher vorzügelt ist, dass man eben das eine oder das andere wirklich mitgenommen hat, dass es ein bisschen Platz gegeben hat daheim.
Da hat jeder wieder mit seinen Glocken abziehen. Und mit seinen Stühlen. Oder Stabellen sind ja so spezielle Stühle.
Mhm. Ja, das war eben schön. Wir hatten eine Schwingerstube. Da ist natürlich auch viel Besuch gekommen. Das war schon ein Thema. Eben einerseits ist man die Kühe im Stall schauen. Andererseits wollten sie eben auch die Gaben schauen. Und das hat auch gute Gespräche gegeben. Und gute Kontakte hat man so pflegen.
Frieda Habegger, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind abgelegen aufgewachsen. Auf einem Bergheimetli, wo sie ihre Eltern bewirtschaftet haben. Und sie haben viel müssen mithelfen als Kind. Hat man denn da überhaupt noch Freizeit gehabt?
Das Wort Freizeit hat man gar nicht gekannt. Mhm. Man ist in die Schule, man ist hergekommen, hat man umgeholfen. Oder dann hat der Vater schon vor dem Mathe reingerufen, wenn man sie durch den Hocker raufkommt, dann sofort anders anlegen und ausrücken. Aber man hat nicht gedacht, dass es ihm nicht gut geht. Man hat einfach einander geholfen und gewerkt. Wo ich dachte, dass man böse ist.
Hat es spezielle Sachen gegeben, zum Beispiel, die Sie haben müssen machen mussten? Hat es da bei den Kindern, ich weiss nicht, eine gewisse Aufteilung gegeben?
Nein. Das ist einfach vom Alter nach, hat man, ist mit Käserei mit dem Hundsfuhrwerk. Und er ist schon mal jemand nachher, Bruder nachher gekommen. Oder nachher auch mit dem Gras und mit dem Heu, je nach Alter, ist man gerne um hochgerutscht und sich ein Kleine nachher gekommen. Und die Grossen haben auch zu den Kleinen geschaut, das war auch ganz schön.
Und gespielt. Also spielen wie jetzt Kinder heute spielen. Hat man das etwa einmal, oder?
Das Schönste war am Sonntag, wenn wir im Wald waren, mit diesen Kleinen, den jüngeren Kindern, und dann hat man zwischen den Tannenwürzen Stübeli gemacht und Stell. Und nachher Tanzäpfel waren die Tiere oder die Leute. Und nachher ist man so lange zu Visiten.
Also man hat alles Sachen gebraucht, die dort im Wald rumgelegen sind.
Ja. Und aus Ringen hat man das Kanapé gemacht, und aus Steinen hat man Herd gemacht. Von Spielsachen sind wir gar nicht gekannt.
Ja, man hat einfach auf dem Bauernhof hat man viele Sachen, die vorhanden sind. Und so Spielzeug hat man eigentlich gar nicht so gebraucht. Vielleicht noch als Ergänzung, Frieda hat gesagt, wenn man ist heimgekommen, hat man gerne müssen helfen. Das haben wir auch müssen. Das ist vielleicht beim Vater ist die Aufgabe nie so wichtig gewesen. Ich denke, er hat gerne den Hof möglichst gut führen wollen. Der hat natürlich die Hilfe gebraucht. Das war auch bei uns so gewesen. Und dann hat die Mutter zwischendurch gesagt, hallo, Aufgaben wäre ich ja noch zu machen. Und dann irgendwo hat man sich die Alben gefunden, aber ich glaube, es war schon ein bisschen. Wir haben jetzt lieber daheim etwas geholfen oder die Aufgaben gemacht. Das ist so, wenn man Bauernhof ist natürlich so viele schöne Sachen und dann sind die Aufgaben wirklich so ein bisschen müssig gewesen. Aber ich denke, das war ja nicht nur bei uns so gewesen, das ist ja noch heute präsent.
Aber wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie es erlebt mit den Hausaufgaben, Frieda Habegger? Auch ein bisschen rausgestüdelt?
Nein, das hat man einfach am Abend. Am Nacht hat man die Aufgaben gemacht. Wie weiss, oder auch noch, wenn Mutti jetzt nachgekocht, ist man unter der Tür gestanden und hat nachher den Aufsatz gelesen oder das Diktat gelesen oder Rechnungen gemacht. Man ist nicht hergekocht und hat jetzt Aufgaben gemacht.
Gut, aber mit 11 Kindern, wenn man also 11 Aufsätze noch muss hören, ja, am sind Abend beim Abendessen, das ist dann auch noch.
Die sind ja nicht gerade alle miteinander die Aufsätze geschrieben.
Mm-hmm. Ja. Gottlob.
Es waren ja relativ viele Mädchen gewesen, seit 3 Jahren. Und dann geht das Lernen ringer und dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher gewesen.
Aha. Ja.
Habe ich das Gefühl.
Ach, Mädchen, 3 Buben, ja.
Mich nimmt noch Wunder, der Schulweg. Wie lange ist man in die Schule, Frieda Habegger?
Also, wir sind 9 Jahre in die Schule. Ich hatte einen Schulweg, eine gute halbe Stunde. Aber das ist dann genau nach einer halben Stunde hätte man dann hier sein müssen. Es war einfach Ordnung. Wenn man dann einmal Garten bauen oder so, wenn der Vater nicht gewusst, wann wir gehen können. Dann hat man es dann gemütlich genommen, ist dann barfuss durch das Bächli hingelaufen, geschlärpelt und probiert vor Augen zu fahren. Wir haben zwar nie einen gefangen.
Also von Händchen so?
Ja, die sind im Gang geschlüpft. Und das ist das schön, der Schulweg war etwas Schönes gewesen. Aber meistens hat man einfach pressieren, weil dann musste man daheim sein.
Was hat es geheißen? Anders anlegen und ausrücken?
Ja, dann auch am Nachmittag. Ja.
Und wie war es bei Ihnen, Beat Gehrig, der Schulweg? Auch relativ lang?
Ja, wir hatten eine gute halbe Stunde, relativ stotzig. Aber im Nachhinein war das eine schöne Zeit. Wir waren da einfach mit den älteren Geschwistern nachher. Im Winter, manchmal viel Schnee war, ist man schon froh gewesen, wenn jemand ein bisschen grösseres vorne weg ist und hat treibt. Das war manchmal schon her, aber ich denke, das war schon eine Lebensschule und es war eine ganz schöne Zeit. Ja.
Ist jetzt das für Sie beide komisch? Ich meine, gerade jetzt im Moment läuft, hat er wieder die Schule angefangen nach der Sommerferien. Da ist immer die Diskussion über den Schulweg, der viel zu lang ist und wo man nicht mehr zu Fuß gehen kann. Das ist ja wahrscheinlich für Sie, klingt das ja wirklich vom Mond, oder?
Ja, man muss vielleicht so Sachen sagen. Oder? Wir waren früher alleine in der Waldabau im Winter Stockfeister. Da wäre doch eben nie zu sehen, dass irgendetwas passieren könnte. Ja, also irgendein Anschlag oder etwas. Und wenn man natürlich in einem Dorf in die Schule geht, einen weiteren Weg auf dem Trottoir und so, das ist manchmal schon nicht so einfach, wenn da die Autos vorbeirasen. Jetzt heute hat man auch eher Angst, dass eben im Wald etwas passieren könnte. Auf der Straße ist es fast normal. Aber wie gesagt, wir sind einfach gegangen, so war das Wetter, wie es wollte, das hat man nie gefragt, wir sind auch nie geführt worden. Ich kann mich einmal besinnen, wo eines von den Burschen irgendeine Verletzung hatte, aber sonst wäre es dem Vater nie zu Sinn gekommen, uns in die Schule zu führen. Das war gar nie ein Thema gewesen. Und heute habe ich manchmal das Gefühl, es ist schon ein bisschen eine Verweichlichung der Gesellschaft, dass man einfach das Gefühl hat, wir müssen geführt werden oder so. Mhm. Wenn ich denke, was wir dort dürfen leben auf dem ganzen Schulweg, das ist schade, dass es das eigentlich nicht mehr gibt. Und ich vermisse das ein bisschen.
Bitte. Das Plädoyer für den Schulweg, das haben Sie, würden Sie wahrscheinlich unterschreiben, Frieda Bahabegger. Sie haben vorhin auch gesagt, es war wunderbar, der Weg.
Und im Winter war es schön, dann war noch viel Schnee. Und dann ein bisschen ausser dem Haus konnte man auf den Schlitten hocken. Und bis fast zum Schulhaus ist das gegangen, ist der Schleif. Aber wir hatten keine Langhose, keine Skijacke, irgendein gelismetes Jäckli. Und da so von oben bis zu den Knien war mir Blut. Und er hat sie in der Schnee da so die Oberschenkel.
Also ein Röckchen hat man angehabt?
Ja, sicher, ja. Und dann war man da zündrot oder fast blau gewesen, weil der Schnee immer beim Schlitteln hat da hochgeblasen. Es ist einfach eine ganz andere Zeit. Man kann nicht vergleichen. Aber also, wir haben nichts anderes gewusst. Es war schon nichts Schlimmes gewesen.
Sie hören jetzt persönlich direkt vom Festgelände vom Eidgenössischen Schwing- und Alpenfest zu Burgdorf. Meine beiden Gäste sind Frieda Habegger, sie ist Mundartautorin, und der Beat Gehrig, er ist gelernter Zimmermann und im OK vom Eidgenössischen. Jetzt haben wir jetzt von der Kindheit geredet, machen wir noch einen kleinen Gump für Sie. Frieda Habegger, wo Sie eine junge Frau gewesen sind, haben Sie dann einmal einmal geheiratet. Und das ist immer noch eine wichtige Entscheidung wäre, dass man heiratet, aber in Ihrem Fall, denke ich, ist es noch besonders eine schwierige Entscheidung gewesen, weil der Mann hat schon 5 Kinder gehabt. Was haben Sie sich da überlegt?
Also vorab war noch etwas gewesen, ich wollte dringend gerne ins Wäldchen wollen, aber weil daheim so viele kleine Kinder waren, hat man einfach noch 2 Jahre daheim helfen oder 2 Sommer. Und nachher habe ich das Wäldchen nicht können. Und dann habe ich einen Landdienstler beim Nachbarn gelernt kennen, der nach England wollte. Und ich dachte, jetzt muss ich nach England. Und der Vater war oben. Er hat gesagt, jetzt geht man doch nicht einfach, läuft man da fort. Und dann war es so mit dem Bauernsohn etwas im Tun. Und dann haben wir einmal gesagt, was willst du in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Aha. Und dort hatte ich einmal zu werken genug und zu essen genug.
Ja. Praktisch eingestellter
Vater,
oder?
Ja. Und hat mir richtig übel genommen, dass ich dann einfach gegangen bin. Und jetzt Güferli die halbe Stunde alleine müssen tragen. Ich hätte keine Geschwister mitkommen zum Postauto.
Aha.
Ja, und bin nach England. Und dann konnte ich einen Beruf lernen. Und dann habe ich einen wunderbaren Mann gelernt kennen. Mit 5 Kindern. Die älteste, 19-jährig. Zerebral gelähmt, im Rollstuhl. Intelligent und hübsch, aber in einem Gefängnis von einem schwerbehinderten Körper. Das zweite war 17-jährig im Lehrerseminar. Und eine 13-jährige Susanne. Und 11-jährige Zwillinge. Und nachher habe ich den Mann gelernt kennen. Oder haben wir einen angelernt kennen. Ui, das war ganz schwierig. Der Weg bis zum Ja war ganz schwierig. Ich habe gerne gebetet, weiss ich den Weg auch nicht, du weisst ihn wohl. Ich habe natürlich der liebe Gott, sollte mir jetzt helfen und zeigen, was jetzt gut ist. Aber ich bin einfach nicht losgekommen von dem Mann, von der Familie. Und habe das ganz grosse Glück angezogen.
Wie haben Sie das gemacht? Also ich stelle mir das noch schwierig vor. Da sind 5 Kinder, die Mutter ist gestorben von diesen Kindern. Mhm, ja. Und dann sind Sie gekommen. Was haben sie gemacht, dass die Kinder das Vertrauen bekommen haben, dass sie akzeptiert haben?
Es ist einfach auch gewachsen. Aber sie waren in einem ganz guten Alter, wo sie erlebt haben, was es ist, wenn keine Mutter mehr da ist und noch eine schwer behinderte Schwester. Sie haben gesehen und sie waren auch ganz gut erzogen. Und ich meine, einfach in einem guten Alter, es hat alles gepasst, muss ich sagen. Und dann hat man angeschaut, halt etwas zu lieb tun. Wir haben auch viel ein Briefchen auf die Kopfküsse gelegt. Und danke, dass mir so hast geholfen hat. Es ist gut, dass es die gibt oder so. Ein Geben und ein Nehmen. Und das ist jetzt ja viel, viel Jahre zurück. Und ich darf sagen, bis heute haben wir es ganz gut und ganz schön.
Nein, dann haben Sie ja dann die... Oh. Die Familie ist ja dann noch grösser geworden.
Ja,
es hat dann noch vier Kinder noch dazugegeben.
Ja,
wie sagen Sie denen, die zweite Garnitur?
Ja.
Das ist mein lustiger Ausdruck.
Es ist eine zweite Garnitur dazugekommen und die Grossen haben die mit viel Liebe aufgenommen. Und die Mathilde, die behindert war, war Gotti geworden am ersten. Und nachher war alle vier, es war dann einfach das Gotti, das Familiengotti. Und die Mathilde hat alles da für die Kinder alles gegeben. Und nachher war das so einfach eine grosse Familie gewesen, miteinander geholfen.
Was hat das jetzt für Sie bedeutet, wenn Sie sagen, das älteste Mädchen, das eben 19 war, war im Rollstuhl gewesen. Was hat das bedeutet, jetzt einfach mal vom Aufwand, von der Pflege? Das ganz konkret.
Es konnte nicht laufen können und das Sprachzentrum war gestört und eben das Motorische. Und mit dem Sprachzentrum, es hatte eine Tabelle mit dem ABC drauf. Und es hat eben leider ganz viel Zeit gebraucht, das Essen mitteilen mitteilen. Ich hatte es schon, bei sich gehabt, und jetzt durfte ich miterleben und ich habe ihm erzählt alles. Aber hergekommen, das hat sich um alles interessiert. Und ich habe ihm schon jemanden abgelöst. Und heute, als ich alleine bin, tue ich mich manchmal, wenn die Mathilde jetzt da wäre, jetzt möchte ich auch herhocken und mit ihr über Musik oder über tausend Sachen, die sie interessiert, möchte ich gerne mehr Zeit oder könnte mir Zeit nehmen.
Jetzt, wo sie mehr Zeit haben,
ja,
oder?
Ja.
Aber das ist ja schwierig, stelle ich mir vor. Also, sie haben ja dann noch andere Kinder gehabt und sich um das behinderte Mädchen müssen kümmern, oder? Das ist natürlich, muss man irgendwie schauen, dass das alles aneinander vorbeigeht. Wie haben sie denn das gemacht?
Aber sie ist eben einfach ganz eine gute und eine Liebe gewesen, möglichst, weil sie alles mühsam musste machen und verkrampft war. Möglichst, was sie können hat, hat sie selber probiert zu machen. Klar, sie hat einfach das Zahnbürstchen hergetan mit dem Zahnpasta drauf und dann ist sie runtergelegt und hat die Zähne so geputzt. Viele Sachen, Handreichungen hat man da, aber sie hat auch unerkannte Willen gehabt, dass sie ihm nicht zu hart zur Last fällt.
Ja. Bea Gehrig, Sie haben ja zwei Söhne, gesund, oder? Die sind beide, schwingen auch noch, also haben auch noch einen Beruf, aber sind noch Schwinger. Man überlegt sich das eigentlich gar nicht, oder? Wie das könnte sein, wenn die Kinder nicht gesund wären?
Das ist so, das überlegt man sich wahrscheinlich zu wenig oder schätzt es auch zu wenig, aber das ist nicht selbstverständlich und das vielleicht wegen gerechnet werden, wenn man Kinder hat, dass man mehr als nur zwei Söhne, in Anführungszeichen, aber schon der, dass man beide gleich behandeln und beide gleich gerecht werden kann, das ist manchmal nicht so einfach. Und stellt man sich vor, wenn wir da vielleicht gegen 10 Kinder sind oder so, das ist auch nicht vorstellbar für Eltern, was man dann eben allen einigermassen kann gerecht werden. Ich glaube, das kann nur jemand sagen, der wirklich eben so aufgewachsen ist, dass sie meine Eltern auch, dort sind 9 Kinder, am anderen Ort 12, die haben sicher eine ähnliche Situation erlebt wie eben Frieda Habegger.
Wie haben Sie das ganz konkret gemacht, Sie und Ihre Frau, eben, dass man hat zwei Söhne, aber eben beide wollen natürlich gleich viel von einem. Wie handhabt man denn das?
Ja, einfach war sicher auch, dass sie jetzt gerade im sportlichen Bereich einfach das Gleiche gemacht hat. Natürlich viel ist einfacher gewesen. Da hat man dort schon eigentlich einen Ausgleich gehabt, der gegeben war. Aber jetzt von unseren Söhnen war es vielleicht auch so gewesen. Einer hat sich lieber ein bisschen genommen, der andere hat man sich ein bisschen geben. Und schon nur das ist ein kleines Detail, aber das ist sehr wichtig. Und eben, wie gesagt, wenn man das nicht so realisiert, wie es muss sein, das ist nicht so einfach. Ich glaube, das können da innen ganz viele Leute das bestätigen. Mhm. Aber irgendwie probiert man das Beste. Und wir hoffen auch, dass sie das ein bisschen schätzen. Es ist sicher mehr, wenn sie nicht mehr daheim sind. Aber wir haben das erlebt, dass man die Arbeit von der Mutter vor allem Es gab bei uns, wir auf Irgiel, sind so geschwungen, da ist ein Riesenberg von Wäsche angefallen, was sie auch immer müssen bewältigen mussten. Alle hatten einen Beruf, der im handwerklichen Bereich war, wo man nicht gerne mit sauberen Kleidern heimgekommen ist. Oder sie, ich glaube, diese Arbeit schätzt man erst, wenn man es nicht mehr hat. Du hättest vielleicht an der Stelle einmal allen Müttern merci vielmals sagen für die Arbeit, die sie hier leisten für ihre Kinder. Und Kinder, die Sport treiben, das ist wahnsinnig, was dort eben einfach nebendran geleistet wird. Ich glaube, das kann man gar nicht merci vielmals genug sagen. Ja, ich werde das wirklich hier erwähnen.
Das ist sicher gern gehört worden. Jetzt müssen Sie uns natürlich auch noch verraten, Beat Gehrig, wo Sie Ihre Frau kennengelernt haben. Die Umstände sind ein bisschen weniger wahrscheinlich kompliziert gewesen, wie bei der Frieda Habegger.
Das ist ja so, wir haben eigentlich einen Mann nicht gekannt. Und dann sind sie in ein Nachbarhaus gezögelt, als sie da so im Teenie-Alter war. Und dann ist mir eigentlich da nicht viel Spezielles aufgefallen. Und dann sind wir eigentlich auch eine Kilbe schwingend. Und dann hat man einen eigentlich näher gelernt kennen. Und von dann an hat es noch gefunkt und hat man ein bisschen Kontakt gehabt, bis man irgendeinen schon geheiratet hat. Ja.
Und wie lange sind Sie jetzt schon geheiratet?
Ja, etwa 24 Jahre.
Das ist also, ich würde sagen, das ist eine rechte Leistung. Frieda Habegger, Sie waren auch sehr lange geheiratet, eben sehr beschäftigt mit dieser grossen Familie. Und irgendwann haben Sie angefangen zu schreiben. Ich habe auch ein paar von Ihren Büchern da mitgenommen. Das eine geht es eben um die älteste Tochter, die Mathilde, die Sie vorhin darüber erzählt haben, die behindert war. Das andere sind Geschichten, es ist nicht mehr die Zeit, wo es eben so ein bisschen um früher gegangen ist, um ihre Kindheit und um die Jugend. Wie ist das mit dem Schreiben? Wie hat das angefangen?
Einfach, als ich dorthin bin, oder was darum gegangen ist, dass ich herkomme, hat mir vor allem ist mir eine Schwelle gewesen, die böse Stiefmutter Märli. Aschenputtel und Schneewittchen. Eine Stiefmutter ist böse und gemein. Und das ist etwas anderes, hat man gar nie gehört. Ich habe keine Stiefmutter gekannt. Und das hat mir gedacht, ich will doch nicht Stiefmutter werden. Das war einfach eine grosse Schwelle gewesen. Also, aber dann bin ich einfach doch durch der gelandet und habe nachher von allem Anfang an ganz viel Schönes erlebt. Und dann habe ich schon gedacht, das sollte man jetzt aufschreiben. Etwas Gegenteiliges von diesen bösen, gemeinen Geschichten, wo Zwillinge im Wald hingern sind. Haselnüsse auf der Terrasse die Nüsse aufdoppelt und mit den Kernen Mutti auf das Kopfkissen geschrieben. Und viele so solche Sachen sind laufend passiert. Und gäng habe ich gedacht, das sollte man aufschreiben. Und nachher, als dort Ruth war Lehrerin und eine Stelle hatte, und die ist dann gerne hergekommen, Samstag, Sonntag. Und manchmal hätte ich gewünscht, sie würde nicht herkommen, weil sie ist erzählen vom Seminar und vom Konzert und von den Kolleginnen. Und Mathilde hat das alles müssen hören und verkrampft sein und mit den Zähnen geraffelt. Einfach im Gefängnis von einem schwer behinderten Körper gsi.
Sie hat das auch gerne gemacht.
Ja, und im Schatten von der jüngeren Schwester hat sie müssen leben. Und dann ist am Sonntag, am Abend, ist dann, wenn die Ruth ist gegangen war, ist dann viel einfach ein grosses Elend über die Mathilde gekommen. Und ich hatte eben, die Grossen waren da gewesen, und die zweite Garnitur, die Kleinen. Und dann am Abend die Mathilde mit ihrer Not. Und dann hat man aber auch gerne gut gekocht und alles abends die Zöpfe backen und einen Kuchen. Und dann auch zum Mittag einfach gut und viel gekocht. Das war auch die Lebensfreude schon gerne gewesen. Und nachher kommt die Ruth auch hier an Samstag und bringt mir eine grosse Meier Baccarat-Rose. Und sie sagt, Mutti, vom ersten Lohn musst du jetzt hier etwas haben. Und nachher habe ich gewusst, wenn ich jetzt nicht schreibe, wenn ich das nicht aufschreibe, dann schreibe ich nie. Etwas Schöneres kann man nicht erleben, eigentlich. Als Stiefmutter, dass eine Stieftochter mit zwar die Worte überhaupt nie gebraucht, die es auch nie gehört. Ihm eine Meier Baccarat-Rose bringt, du musst jetzt vom ersten Lohn etwas haben. Und dann habe ich geschrieben, Rote Rosen, und das ist in so einer Zeitschrift erschienen. Und das war dann der Werdegang mit, das sind dann das Mathilde-Büchli, also einen Fernkurs können machen. Der Mann hat mir auch nicht die Sache durchgetan, wenn ich etwas haben wollte. Er hat gesagt, ja, aber wen willst du denn das machen? Ja, wenn du meinst, also mach's. Und hat dann nur ab und zu ein bisschen brummelt und gesagt, du lernst etwas da in diesem Kreibenkurs. Ich sollte nur zahlen. Aber ich habe schon schlechte Aufgaben mögen zu machen. Aber gleich einfach Idee. Überlegt nach hin, ist der Witt, eine Geschichte zu schreiben. Wie fängt man die Geschichte an? Das war fast das Schlimmste. Und das war eben ein wunderbarer Kurs. Und dann habe ich das Mathilde-Büchli, das war dann die Diplomarbeit von dem Abschluss. Ich einfach anstatt 3 Jahre hatte ich, glaube ich, 6 Jahre an diesem Kurs. Ja, ja, und bin ich dann geschrieben nach Deutschland. Ich möchte gerade nicht nachher, ob ich noch immer Pause machen
kann. Verständlicherweise, ja. Bei dem Pensum, was ich noch sonst hatte. Ja.
Ja, und jetzt hat er jetzt gefragt, nicht mehr.
Wegen, ja. Wie sie zu schreiben, ja. Das ist in dem Sinne ist es beantwortet. Das war eigentlich der Rosenstrauß, gewesen, wo sie...
Ja.
Wie war es denn mit den Reaktionen auf die... Also, wie haben denn die Leute reagiert auf die... Ich meine, das eine, das Mathilde-Büchli, wie sie sagen, in allen Büchli, das ist ja auch auf Englisch übersetzt worden. Wie haben die Leute reagiert?
Gut. Mhm. Ja, ganz viel gute, liebe Reaktionen gehabt. Aber es war ein langer Weg. Man sieht jetzt auch das Büchlein da. Es ist dann zu England übersetzt worden und nachher zu Amerika gedruckt. Und es ist ganz lieb und schön übersetzt. Mathilde, a true story of hope and courage.
Ja.
Eine wahre Geschichte von Hoffnung und Mut. Oder das Herz wird dir oder so etwas. Ja. That will touch your heart. Und da habe ich, an dem habe ich ganz hart Freude. Das haben wir auch im Englischkurs haben wir das auch durchgenommen. Es ist nur ein kleines Büchlein, aber es tut ihm das Herz anrühren.
In Englischkurs gehen Sie ja auch noch, genau. Beat Gehrig, Sie haben ja, glaube ich, auch ein paar von diesen Büchlein gelesen. Wie war es jetzt für Sie, um diese Geschichten zu lesen? Die anderen sind in Mundart, also auf Berndeutsch.
Ja, ich habe das Buch gelesen. Das ist nicht mehr diese Zeit. Oder die habe ich gleich müssen sagen, dass ich viel von dem, ob schon ich 30 Jahre jünger bin als Frieda Habegger, gleich eben, wir sind ja in der Bergbauernfamilie aufgewachsen und dass ich das eine oder das andere eigentlich gleich am Rand miterlebt habe oder von den Eltern erfahren. Es ist eindrücklich, was sie hier für Anekdoten niedergeschrieben hat, aber man muss gleich sagen, eben auch mit dem Schulweg, dass man das eine oder das andere eigentlich auch so erlebt hat. Und ich habe es also ganz witzig gefunden, das Büchlein, das eindrücklich, was ja, das Ergebnis von diesem Buch.
Frieda Habegger, Sie haben ja wirklich allerhand erlebt. Etwas müssen wir natürlich noch erwähnen. Sie sind einmal entführt worden. Und zwar in Indien. Wie ist es zu dem gekommen? Vielleicht ist das eine von den Gelegenheiten gewesen, wo der Beat Gehrig mal etwas gehört hat von Ihnen in der Familie. Ich weiss nicht, Sie haben gesagt, man hat jemanden mal etwas gehört.
Ja, das hat jetzt nicht gehört.
Das hat das nicht.
Aber eben, sonst hat man viel gehört von Frieda Habeck, dass sie schreiben. Und das mit dem Horn würde mich noch ein bisschen genauer interessieren, was der Tier alles abgegangen ist. Mit
was?
Vom Horn, wie, von der Hornzucht, die er hatte.
Aha, Mutterkornabel. Wo man trocken geimpft. Und nachher hat es das Mutterkorn gegeben. Dann hat man das abgelesen und getröstet. Von diesem Mutterkorn machen sie Medikamente. Und dann sind wir ein paar Jahre ein Geschäft gehabt. Aber nachher plötzlich hat es jemand synthetisch entdeckt und dann war es halt fertig gewesen. Aber es war ein gutes Jahr.
Ja, sicher auch ein Nebenverdienst für die Familie, oder
ja,
nicht?
Ja, das war sehr gut gewesen, ja.
Jetzt müssen Sie uns aber gleich noch etwas erzählen von dieser Reise, die Sie gemacht haben, wo dann eben ein spezielles Ende genommen hat, kann man sagen, oder?
Ja, eine Freundin, die im 60er sind, Chinesen zu Tibet eingefallen und dann sind viele Tibeter in die Schweiz gekommen. Und die Freundin hat nachher einen Bub adoptiert und hat dann gleich einfach verhandelt mit dem Dharamsala, mit dem Flüchtlingslager und Patenschaft abgeschlossen. Und die hat nachher, weil ihre Patenkinder besuchen, hat gern korrespondiert mit der Schwester vom Dalai Lama, die das Lager geführt hat. Und hat sie mich gefragt, ob ich mitkommen würde. Und dann hat der Mann da oben gesagt, ja, weißt, wenn du nach Kanada gingst, das wären wir gleich. Aber einfach, das Indien, da habe ich auf einen Weg Angst vor dem Indien. Aber wenn du willst, also, dann gehst du halt, ja. Und dann war das eben gewaltig gewesen, also. Wir sind dann nach Delhi gekommen, 2 Tage da gewesen. Und nachher wollte nach Dharamsala, in verschiedenen Flüchtlingslager. Und dann, als wir das Kerl in der Luft waren, wo wir gegen Norden hoch waren, hat plötzlich das Flugzeug so geschüttelt und gemacht. Und dann sind vier Männer mit Turbanen durch den Flüger durchgerannt, wie so Hegel hatten, so Kirbbahnen. Und die in der Luft herumgeschwungen und etwas auf Hindi gebrüllt. Aber wir haben ja nichts verstanden. Und nachher du Englisch. Und nachher mussten wir mit, 100-mal mitsingen. Freedom for Khalistan, Victory, Victory. Freiheit für, aber die wette ich so gern, das ist Sikhs, das war, und die wette ich schon lange gerne einen eigenen Staat. Und in diesem Staat waren wir auch gewesen, und dort hat es keine Bettler, die gehen alle in die Schule, dort fahren Traktoren, nicht nur Esel mit so Knäbeln, die sie das Land aufgeführen. Dann war das Sättige, wo die Weltöffentlichkeit hätte aufmerksam machen wollen, dass sie einen eigenen Staat überkämen. Und dann hat das Flüger geschüttelt und die sind durch das Flüger gerannt. Und dann habe ich dann neben mir gesagt, jetzt gehen wir nicht nach Amnitzan. Es ist schon jeder mit dem Hegel gekommen, so herhaben.
Eben, man durfte nichts dürfen reden.
Gar nichts dürfen reden. Mhm. Oder nachher, wir sind schon gefragt, ob man auf die Toilette will. Und nachher, wir waren ein paar Stunden da drin. Und dann haben wir auch gemeldet, aber nicht, weil ich schauen wollte. Aber dass etwas geht, dann ist man auf die Toilette und hat das Messer im Rücken gehabt bis dorthin. Und die gleiche Rückendeckung, bis man um den Platz war.
Ja, und wie ist das nachher zu Ende gegangen? Also wohin ist man dann geflogen
mit denen? Sie haben eben nie landen. Es wollte kein Flughafen gerne gekaperten Flüger landen. Und wir haben dann in Lahore, in Pakistan, haben wir dann können. Und die Touristen raus können nach vielen Stunden.
Also Ihre Reise ist noch glimpflich zu Ende gegangen, kann man sagen.
Aber dann inzwischen habe ich komme zu Sinn, dass ich am Morgen in diesem Hotel ist, einfach auf der Bridge gelesen habe, wo wir über Nacht waren. Ich hatte so ein kleines Büchlein bei mir, wo jeden Tag ein guter Vers war. So jedem Tag. Und dann habe ich an diesem Morgen gelesen, was kurligerweise etwa dreimal gelesen. Im Leben oder im Sterben. Wir sind Gottes Hang und wir wissen nicht, was uns nützlicher ist, Leben oder Sterben. Das habe ich etwa dreimal gelesen. Und dann ist mir das in den Sinn gekommen. Und dann bin ich gerade ruhig gewesen. Dann habe ich Säuferli das Tagebuch für genommen und ein wenig geschaut und geschrieben. Und es war ein riesiges Erlebnis gewesen.
Wir sind schon fast am Ende. Bitte. Wir sind schon fast am Ende. Wir müssen noch schnell natürlich einen Blick auf nächstes Wochenende rühren. Beat Gehrig, was ist jetzt für einen Schwinger, der da dabei ist, die optimale Vorbereitung? Was macht jetzt der noch in dieser Woche vor dem Eidgenössischen?
Ja, das muss natürlich jeder selber wissen, was er macht. Ich denke, die meisten werden nicht eine Woche Ferien haben vorher, dass sie vielleicht Trainingslager und so sind schon durchsetzen, dass sie sich sicher noch mit der normalen alltäglichen Arbeit abgeben und sicher vom Mittwoch sonst ja, sich dann wirklich vorbereiten für nachher eine Anreise hierher. Ich denke, das ist die optimale Voraussetzung, aber dass jemand jetzt noch in der Ferien ist oder eben Ferien macht, ich glaube, das wäre nicht, dann würden sie viel zu viel an dem herum studieren und das wäre sicher nicht ideal.
Gibt es so, ich weiß nicht, vom Essen noch speziell, dass man auf etwas muss schauen muss oder besonders viel ausruhen? Was,
ja, das ist
was
sicher, dass sie genug schlafen, einen normalen Tagesablauf und sicher auf das Essen schauen, ja, das ist wichtig, weil es geht in zwei Tagen, nicht wie die anderen Schwingfeste, wo meistens nur einen Tag gehen. Und das ist sehr wichtig, eben, dass sie wirklich auch eben mit viel Schlafen, optimale Ernährung und einfach ein gutes Umfeld haben, was sie jetzt hier topfit nachher hier antreten am Samstagmorgen.
Da wäre eigentlich Frieda Habegger im Element. Sie haben gesagt, sie würden so gerne viel kochen. Das wäre es, oder?
Ja, können wir schon vorstellen, was sie Freude hat, noch mal schwingen zu kochen. Ja.
Was kochen Sie besonders gerne, Frieda Habegger?
Ich koche fast alles gerne, aber wenn ich jetzt einmal für viel koche, muss ich sagen, es war schön, aber ich will nicht mehr. Ja.
Also was ist das ideale Schwingermenü, Beat Gehrig? Fleisch, viel Kohlenhydrat?
Fleisch, Kohlenhydrat. Ja, einfach wirklich. Nicht etwas, was ich sonst... Also das muss einfach über das Jahr passieren. Oder? Dass sie, die jetzt da sind, dass sie wirklich... ja, fast ein bisschen Profi im Verpflegen und so, dass die wissen, was jeder muss nehmen, dass für ihn gut ist. Der eine wird sicher am Freitagabend noch ein Bier trinken, der andere vielleicht ein Glas Wein. Da hat jeder so sein eigenes Ritual. Das soll so sein. Das muss jeder selber wissen. Aber ich bin überzeugt, die wissen das auch, weil die 280, die hier teilnehmen, das sind wirklich die guten Schwinger. Denen muss man das nicht sagen, was sie müssen machen.
Also wir wünschen auf jeden Fall allen viel, viel Spass und Erfolg bei diesem eidgenössischen Innenbeatgärung. Wir müssen vielleicht glaube auch noch ein bisschen gute Nerven. Wobei, ich glaube, da sind sie glaube ich, schon damit ausgerüstet. Aber einfach, wahrscheinlich wird es noch recht so ein bisschen hektisch werden in nächster Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie gekommen sind, Frieda Habegger und Beat Gehrig. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie jetzt persönlich gekommen sind. Und ich danke fürs Zuhören und wünsche allen einen schönen Sonntag.
Persönlich Gastgeberin Anita Richner hat ihre Gäste in der Gabenbeiz auf dem Festgelände vom Eidgenössischen Schwing- und Alpenfest 2013 zu Burgdorf empfangen, also dort, wo dann am nächsten Wochenende die Schwinger ihre Preise oder eben ihre Gaben können abholen. Die Gäste von Anita Richner waren Frieda Habegger, Uremmentalerin und Buchautorin, und Beat Gehrig, ehemaliger Schwinger und OK-Mitglied vom Eidgenössischen Schwing- und Alpenfest. Technik, Roland Fatzer und Marco Gemperli. Das Persönliche von heute in einer Woche kommt dann ebenfalls aus dem Kanton Bern. Im Schloss Oberhofen, zu Oberhofen am Thunensee, trifft sich Katharina Kilchenmann mit Alice Hofer. Praxis für angewandte Vergänglichkeit, so eine Praxis hat sie, und mit dem Aaron Teuscher, Bootsbauer und Segellehrer. Wenn Sie es persönlich am Sonntagmorgen einmal nicht hören können, können Sie das immer auch am gleich oben nachholen, Sonntag zu oben ab den 10 Uhr, hier auf SRF 1. Oder das ist dann auch im Internet srf1.ch. Apropos Schwingen und Eidgenössisches. Ab morgen am Morgen erklärt Ihnen der passionierte Hobbyschwinger und Komiker Beat Schlatter jeden Tag in unserer Morgensendung die wichtigsten Begriffe aus dem Schwingerlatin, damit Sie dann so richtig mitreden können über die Wettkämpfe der Bösen am nächsten Wochenende. Gut, vielleicht wissen Sie ja selber schon sehr viel darüber. Dann testen Sie doch Ihr Wissen bei uns im Internet. Wir haben Ihnen dort nämlich ein Schwingerquiz eingestellt auf srf1.ch zusammen mit einem ganzen Dossier zum Schwingen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.